Mit der Devilfish zu der kleinen Insel hinauszufahren, hatte etwas Unwirkliches. Fast als hätte es die Angriffe der letzten Wochen nicht gegeben. Strawberry Island war wenig mehr als ein Hügel mit Tannenbewuchs, den man in 5 Minuten zu Fuß umrunden konnte. Heute lag das Wasser spiegelglatt da, kein Wind blies. Eine fiebrige Sonne verstrahlte weißes Licht. Jeden Augenblick erwartete Anahuac, eine Fluke oder einen schwarzen Rücken mit hoher Finne auftauchen zu sehen, aber seit dem Beginn der Attacken hatten sich nur 2-mal Orcas vor Tofino blicken lassen. Es waren Residents gewesen, die keinerlei Anzeichen von Aggressivität an den Tag legten. Offenbar bewahrheitete sich Anahuacs Theorie, wonach nur wandernde Wale von der merkwürdigen Verhaltensänderung betroffen waren. Fragte sich, wie lange noch. Das Zodiac legte am Landungspier der Insel an. Palms Station lag direkt gegenüber. Sie war in einem alten, gestrandeten Segelschiff untergebracht, der ersten British Columbia Ferry, die sich jetzt malerisch am Ufer breit machte, gestützt auf abgestorbene Bäume und umgeben von Treibholz und verrosteten Ankern. Sie diente Palm als Büro und Zuhause, das er zusammen mit 2 Kindern bewohnte. Anahuac mühte sich verbissen, nicht zu humpeln. Delaware schwieg. Offenbar war sie sauer auf ihn. Wenig später saßen sie zu dritt auf dem Vorschiff um einen kleinen geflochtenen Tisch aus Birkenrinde. Delaware nuckelte an einer Cola. Sie sahen hinüber auf die Stelzenhäuser des Orts. Obwohl Strawberry Island nur wenige 100 Meter von Tofino entfernt lag, war es hier viel stiller. Kaum drangen Geräusche herüber. Dafür bekam man alles Mögliche zu hören, was die Natur an Lauten hervorbrachte. »Was macht dein Knie?« fragte Palm mitfühlend. Er war ein zuvorkommender Mann mit flockigem weißem Bart und Stirnglatze, der mit einer Pfeife im Mund auf die Welt gekommen zu sein schien. »Reden wir nicht davon.« Anahuac reckte die Arme und versuchte, das Wummern in seinem Schädel zu ignorieren. »Sag mir lieber, was ihr rausgefunden habt.« »Leon hat's nicht gerne, wenn man sich nach seinem Wohlbefinden erkundigt,« bemerkte Delaware spitz. Anahuac knurrte etwas Unverständliches. Sie hatte natürlich recht. Seine Laune fiel wie ein Barometer bei Sturm. Palm räusperte sich. »Ich habe mich längere Zeit mit Ray Fenwick und Sue Oliveira unterhalten,« sagte er. »Seit der öffentlichen Obduktion von J-19 stehen wir in regem Kontakt. Aber nicht nur deswegen. Am Tag eurer Bruchlandung ist wieder ein Wal angeschwemmt worden, ein Grauwal, den ich nicht kannte. Er ist nirgendwo verzeichnet. Fenwick hatte keine Zeit herzukommen, also habe ich das Tier selber mit einigen Leuten auseinandergesäbelt, um Nanaimo die üblichen Proben für die Analyse zu schicken. Eine Scheißarbeit, sag ich dir. Irgendwann stand ich aufrecht im Brustkorb, nachdem wir das Herz freigelegt hatten, und rutschte darin aus. Blut und Schleim liefen mir in die Stiefel, tropfte von oben. Wir haben ausgesehen wie Zombies bei der Mahlzeit. So viel zur romantischen Seite des Unterfangens. Natürlich haben wir auch Teile des Hirns entnommen. Die Vorstellung, dass wieder ein Wal verendet war, erfüllte Anahuac mit bohrender Trauer. Er schaffte es einfach nicht, die Tiere für ihre Taten zu hassen. Für ihn blieben sie, was sie immer gewesen waren, wunderbare Geschöpfe, die es zu verteidigen und zu schützen galt. »Woran ist er gestorben?«, fragte er. Palm breitete die Hände aus. »Ich würde sagen, an einer Infektion. Dasselbe hat Fenwick auch bei Chingis diagnostiziert.« Das Komische ist nur, dass wir etwas bei den Tieren gefunden haben, das da unter keinen Umständen hingehört. Er zeigte auf seine Schläfe und ließ seinen Zeigefinger kreisen. Fenwick hat eine Art Gerinnsel im Hirn entdeckt, am Hirnstamm, um genau zu sein, mit Ausläufern, die sich zwischen Hirnmasse und Schädeldecke verteilen. Anahuac horchte auf. Blutgerinnsel? Bei beiden Tieren? Blut nicht, obwohl wir das anfangs dachten. Fenwick und Oliveira finden nämlich Geschmack an der Theorie, wonach Lärm für die Anomalien verantwortlich ist. Sie wollen nicht darüber reden, solange keine weiteren Indizien vorliegen, aber Fenwick hatte sich zeitweise regelrecht festgebissen an den Folgen dieser Sonarversuche. Surtas LFA. Genau. Vergiss es. Im Leben nicht. Darf man erfahren, wovon ihr redet? Hakte sich Delaware ein. »Die amerikanische Regierung hat der Navy vor ein paar Jahren eine Extrawurst gebraten«, erklärte Palm. »Sie hat ihr die Genehmigung für den Einsatz eines Niederfrequenzsonars zur Ortung von U-Booten erteilt. Es heißt Surtas LFA und wird fleißig erprobt.«
»Wirklich?«
entsetzte sich Delaware. »Ich denke, die Navy ist an das Abkommen zum Schutz der Meeressäuger gebunden.« Alle möglichen Leute sind an alle möglichen Abkommen gebunden, sagte Anahuac mit dünnem Lächeln. Und es gibt alle möglichen Hintertüren. Die Vereinigten Staaten können der Versuchung offenbar nicht widerstehen, 80% der Weltmeere zu überwachen. Und das ist mit Certas LFA halt möglich. Also hat der amerikanische Präsident die Navy flugs von jeglichem Abkommen entbunden, weil das neue System schon 300 Millionen Dollar gekostet hat und die Verantwortlichen schwören, damit keinem Wal was zuleide zu tun. Aber Sonar ist schädlich für Wale. Das weiß jeder Idiot. Es ist leider nicht hinreichend bewiesen, sagte Palm. Die Vergangenheit zeigt, dass Wale und Delfine äußerst sensibel auf Sonar reagieren, aber welchen Einfluss das auf Beutejagd, Fortpflanzung und Wanderungen hat, lässt sich nicht eindeutig sagen. Lächerlich, schnaubte Anahuac. Ab 180 Dezibel reißen bei einem Wal die Trommelfelle. Jeder einzelne Unterwasserlautsprecher des neuen Systems verursacht aber einen Lärm von 215 Dezibel. Die Gesamtsignalstärke liegt sogar noch höher. Delaware sah von einem zum anderen. Und? Was passiert mit den Tieren? Das ist es eben, weshalb Fenwick und Oliveira auf die Lärmtheorie kamen, sagte Palm. Schon vor Jahren haben Sonarversuche der Navy Delfine und Wale in verschiedenen Teilen der Welt stranden lassen. Mehrere Wale starben. Alle wiesen starke Blutungen im Gehirn und an den Knöchelchen im Innenohr auf. Verletzungen, wie sie typisch sind für den Einfluss starken Lärms. Umweltschützer konnten jedes Mal nachweisen, dass im unmittelbaren Bereich der Todesfälle NATO-Übungen stattgefunden hatten. Aber leg dich mal mit der Navy an. Die bestreiten es? Die Navy hat jahrelang jeden Zusammenhang bestritten. Inzwischen musste sie einräumen, zumindest in einigen Fällen die Verantwortung zu tragen. Der Punkt ist, dass wir immer noch zu wenig wissen. Wir kennen nur die Schädigungen bei toten Walen. Und jeder entwickelt seine Theorie. Fenwick glaubt beispielsweise, unterseeischer Lärm könne auch zu kollektivem Wahnsinn führen. Unsinn, knurrte Anahuac. Lärm raubt den Tieren die Orientierung. Sie greifen keine Schiffe an, sondern stranden.